Wollen Sie sich die erste Frage von denen aussuchen oder du kommst gerade nach vorne? Möchtest du die erste Frage nehmen? Okay, dann gehen wir der jungen Dame.
Hallo erstmal. Ja. Hallo? Ja. Ich habe eine bisschen komplizierte Frage. Ich habe vorhin an das gute Leben im Sinne von Aristoteles. Aristoteles beschreibt ja das gute Leben an sich. Und das Leben als Christ wird ja auch häufig als gutes Leben definiert und in der Wahrheit zu leben. Inwiefern würden Sie das sowohl als Christ als auch als Philosoph, wie würden Sie das auslegen? Wie war Aristoteles da 400 vor Christus? Inwiefern gleicht sich das und wo unterscheidet sich das?
Wenn man vom guten Leben redet, also die Frage der Ethik, da gibt es überhaupt eigentlich keinen Unterschied. Und ich finde es eben schade, dass im Verständnis vieler Leute bei uns in Deutschland so aussieht, dass sie sagen, christlich heißt eigentlich gut menschlich sein. Es gibt nichts besonders in der christlichen Ethik, was es nicht woanders auch gibt, einschließlich der Feindesliebe. Da ist also nichts besonders da, das gehört zu jeder ordentlichen Hochethik, dass das dort vertreten ist. Das Besondere der Wahrheit beim Christentum ist, das kann man am deutlichsten bei Paulus lesen, ist, dass er sagt, ein Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist in Griechenland. Herr ist Kyrios, auf Griechisch ist in der griechischen Bibel die Übersetzung des unaussprechlichen Gottesnamens, den der hohe Priester nur einmal im Jahr gesprochen hat. Also Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Das muss ja niemand sagen, niemand muss ja Christ sein, nicht? Aber das ist jedenfalls das Kern des Christlichen, während viele Leute denken, die Bergpredigt sei es oder irgend so etwas. Das stimmt nicht. Nochmal, da gibt es kein Alleinstellungsmerkmal, auch für die Nächstenliebe nicht. Auch das kann man manchmal hören. Die Worte, die Jesus zusammenfügt für die Frage nach dem Hauptgebot, sind beides Wörter aus dem Alten Testament. Aus dem ersten und aus dem dritten Mosebuch ist das genommen. Also, wenn Sie also fragen nach dem guten Leben, dann ist das völlig identisch. Beim Christentum geht es nicht zuerst ums gute Leben, sondern hier geht es erstmal darum, ruft man den Namen des Herrn an. So drücken das also die Apostel aus. Das macht den Christen aus. Wenn er bloß Herr, Herr sagt und folgt, dann ist er ein schlechter Christ und hat die Folgen zu tragen. Nicht? Das ist völlig klar.
Wollen Sie das nehmen?
Ach so, weil das ist jetzt ausgeschaltet.
Ja, nicht ausgeschaltet, aber
okay. Das ist aber nicht an, oder?
Doch.
Hört man es? Ah ja, jetzt merke ich. Also, nochmal, Christentum ist eine dogmatische Religion, eine Credo-Religion, anders als das Judentum und der Islam, sodass es dort um Sätze geht. Wie der Luther gesagt hat, hebe die Sätze auf und du hast das Christentum aufgehoben. Tolle Assertion, ist ja Tulisti Christianismum. Also das muss man also schon nochmal mitsehen, da ist dann kein Unterschied.
Und dann würde ich in dieser Gegend bleiben, also wir haben noch mehr Fragen allgemein über Wahrheit, aber weil wir jetzt schon gerade über das Christentum reden, vielleicht hier, bei der Frage nach der Wahrheit und Glaube geht es ja oft um Religion. Würden Sie sagen, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben, aber nur unterschiedliche Sichtweisen oder Standpunkte haben?
Woher soll ich das wissen? Ich hoffe... Ja, nicht? Ich kenne ja nicht alle Religionen. Also es gibt Leute, die Satan anbeten. Nicht? Also wer aufrichtig und ehrlich sucht, von dem bin ich im Glauben und der Hoffnung überzeugt, dass er auf dem Weg zum Richtigen ist. So wie Edith Stein gesagt hat beim Tod von Husserl, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Also insofern könnte ich sagen, es ist immer derselbe Gott gemeint, aber er wird unterschiedlich gesehen und gefasst. Damit mache ich jetzt nicht eine Mischung und einen Synkretismus draus, sondern ich antworte nur präzise auf die Frage. Also ich sage, wer ehrlich und aufrichtig nach der Wahrheit unterwegs ist, ist auf Gott ausgerichtet. Das ist jetzt keine philosophische Aussage, das ist jetzt eine Aussage als philosophierender Christ.
Und die nächste Frage. Die Bibel erklärt, dass die Wahrheit Gottes durch Lügen und Blendwerk verschleiert wurde, à la Matrix. Geben Sie einen Rat, wie man die Wahrheit dennoch erkennen kann.
ich dächte so, in vielen Punkten ist es ganz fraglos, dass man es mit der Wahrheit zu tun hat, sowohl theoretisch wie praktisch. Und wenn man da, wo man etwas wirklich klar erkannt und gesehen hat, das ohne fiese Matenten und lange Ziererei und gucken, ob es nicht wer anders macht, auch umsetzt und durchvollzieht, wird man damit belohnt, dass man wieder Licht für die nächsten Schritte kriegt. Obendrein erlaube ich mir noch dazu zu sagen, wer da wirklich unterwegs ist, der sollte dann auch darum beten. Man kann ja auch, wenn man nicht weiß, ob es Gott gibt, dann dieses Medizinergebet nehmen. Nicht? Das habe ich schon manchem angeboten. Lieber Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Aber das aufrichtig und ehrlich ein Ja gesagt, dann hat sich was getan. Kann ich Ihnen versichern. Also da, wo ich die Wahrheit erkenne, ihr folgen und sie tun. Und aus dem Tun zeigt sich Licht für die, zeigt sich die nächste Wahrheit.
Okay, ja. Genau, dann eine persönliche Frage, wenn wir die schon haben.
Ja, danke für den Vortrag. Das ist viel zum Nachdenken. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Sie hatten das kurz angeschnitten, dass Jesus Christus die personelle Wahrheit ist irgendwie. Da wollte ich noch mal fragen, ob Sie da noch mal das ein bisschen genauer erläutern können, weil das kann ja nicht einfach bedeuten, dass es halt den gibt. Also ich weiß nicht genau, wo Sie darauf hinaus wollen dabei, wenn Sie das so formulieren.
Eben, ich hatte ja begonnen mit der Definition von Augustinus und bei Aristoteles klingt es an manchen Stellen auch so, wahr sei, was ist. Nicht? Während ich ja dann ergänzt habe, nein, Wahrheit ist das sich zeigen dessen, was ist. Also es gibt Kirchenväter, die haben gesagt, Gott ist die Wahrheit. Das begegnet immer wieder. Ich finde das nicht so glücklich. Gott ist natürlich alles, also auch die Wahrheit. Aber an sich, wenn ich Gott nehme und nehme vor allen Dingen jetzt an Gott Vater gedacht, dann ist Gott die Macht und der Sinn und das Gute. Wenn Wahrheit heißt, dass sich zeigen der eigentlichen Wirklichkeit, dann ist genau für Christen Jesus Christus der, in dem sich Gott zeigt. Deswegen sagt er ja bei dem Philippus im Abendmahlsaal, der ihn fragt, zeig uns den Vater, sagt er, wie kannst du das fragen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dabei ist übrigens klar damit, dass der Vater unsichtbar ist, denn wenn der Vater sichtbar wäre, hätte er es nicht sagen können. Der hat nicht gesagt, so ähnlich sieht mein Papa auch aus, sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Deswegen stört mich das schrecklich. In den normalen Bibelübersetzungen steht immer, er ist das Abbild, sogar das Abbild des unsichtbaren Vaters oder das Ebenbild. Wie soll es ein Ebenbild und ein Abbild, möchte ich Sie fragen, von einem Unsichtbaren geben? Das ist kein Ebenbild oder Abbild, das ist ein Bild. Erscheinung heißt Versichtbarung von Unsichtbarem. Den Vater werden wir nie zu sehen kriegen, denn der sieht nicht aus. Und die Christenheit in Europa hat um 1000 diesen Fehler gemacht und das zweite Gebot gestrichen, nämlich das Bilderverbot. Sie haben Recht damit, dass man Jesus zeigen darf. Das ist durchgekämpft worden. Aber dass man dann den Vater malt, als alten Mann obendrein noch mit Bart, sicher einer der Gründe auch mit für den sich verbreitenden Atheismus. Und denken Sie doch mal bloß an die Sixtinische Kapelle, so toll der Michelangelo ist, aber wenn ich dieses Bild da sehe mit dem älteren Herrn, der da also da die Sonnen da rumrollt und streckt einem mit Verlaub zu sagen die Hinterseite da ins Gesicht, da muss man doch kein Muslim sein und kein Jude, um das blasphemisch zu finden. Nicht? Gott ist unsichtbar und der Sohn heißt die Wahrheit, weil er in ihm sich zeigt. Das Gesicht Gottes ist der Sohn. Und deswegen heißt er die Wahrheit.
Dann, ich habe hier so viele Fragen, es ist schwer für mich zu entscheiden. Vielleicht bleiben wir doch nochmal da. In der Richtung, wie kann ich zwischen widersprüchlich und unvereinbar unterscheiden. Was halten Sie zum Beispiel von dem Bild, dass Gott das Grundwasser ist und Religionen, Konfessionen bloß verschiedene Brunnen und jeder behauptet, nur seine Variante aus Wasser, ans Wasser ranzukommen sei richtig?
Es ist mit Bildern halt immer so, wenn Sie jemandem helfen, soll es sein. Ich muss gestehen, dass ich das Bild deswegen nicht gut finde, weil ich erstmal nicht sehe, wie da das Wasser überhaupt anders sein kann. Sind denn die Religionen so gleich, als wäre das immer dasselbe Wasser, was bloß aufsteigt? Wichtiger ist, dass es sich ja hier um eine personale, deswegen habe ich am Schluss noch davon gesprochen, um eine personale Wahrheit zeigt. Gott zeigt sich. Man kann sagen, alles, was da ist, ist ein Wort Gottes. Jedes Blatt, jeder Stein, jeder von uns, jedes Haar, jedes Glas ist ein Wort Gottes. Wort heißt also ein sich zeigen, ein Offenbaren Gottes. Die Frage ist, welches Gewicht gibt er jedem dieser Worte? Unser eins, wir sprechen ja auch viele Ja's. Ein Ja habe ich also vor dem Standesbeamten beziehungsweise also vor dem Altar gesprochen zu meiner Frau. Das war auch nur ein Ja. Beim Standesbeamten musste dann dazu noch ein Harmonium jammern. Ich habe gesagt, ich will das Harmonium nicht haben. Dann haben die gesagt, ja, zahlen müssen sie es trotzdem. Sag ich, gut, ich zahle es ja. Dann haben sie gesagt, jetzt haben sie gezahlt, jetzt muss es auch gespielt werden. Also es, es war wirklich schrecklich. Aber das Entscheidende ist ja das Ja. Und das Ja ist hier ein anders gemeintes als so viele anders Ja's, die man spricht. Und so kann ich doch, wenn Gott eine personale Wirklichkeit ist, wenn Gott ein Berg wäre, da könnte man dort draufsteigen, dort draufsteigen, dort draufsteigen und da gibt es so viele Wege wie eben Leute. Okay, aber wenn Gott von sich her spricht, kann ich doch mit der Möglichkeit rechnen, dass er eines seiner Worte zu dem Wort erkennen will. Dann hatte ich am Anfang gesagt, alles, was wir erkennen, erkennen wir alles. Das heißt, wir färben das schon immer mit. Wir hören, Augustinus sagt das mal und auch Kardinal Newman sagt, Gewissen sei die Stimme Gottes. Das würde ich nie so formulieren. Ich würde sagen, es ist das Hören der Stimme Gottes. Und das Hören ist schon immer etwas, was ich dazu tue. Und so gilt das natürlich auch bei den Offenbarungen. Gott zeigt sich uns, aber die Frage ist, wie kommt das bei den Menschen an? Und deswegen bleibt dann die Frage offen, wie nah oder wie fern sind jetzt Religionen? Man muss sie im Einzelnen anschauen, wenn sich das ergibt. Und ich habe Leuten, die so suchen, auch oft gesagt, schauen Sie sich an, jede Weltanschauung, jede Religion, jede größere Philosophie oder so will Ihnen eigentlich anbieten, die Wahrheit und das Glück. Fragen Sie sich, wie viele Fragen Sie unterdrücken müssen oder einfach wegschieben, damit Sie dann zufrieden wären. Und dann sollten Sie sich die Religion nehmen, wo Sie am wenigsten Fragen wegstreichen müssen. Ich behaupte, da kommt ans Christentum nichts ran.
Eine Frage geht genau da in die Richtung oder noch ein bisschen tiefer rein. Unterscheidung, Sachwahrheit, Personalwahrheit. Wie unterscheidet sich der jeweilige Erkenntnisakt jetzt, beziehungsweise meine Rolle als Erkenntnissubjekt in dem Erkenntnisakt?
Das ist eine Sache des eigenen Gewissens, ob es in mir stimmt oder nicht. Und auch nicht bloß alleine, man soll ja in so Dingen, man ist ja nicht der beste Richter in eigener Sache, man sollte also jemanden haben, einen Freund oder einen geistlichen Begleiter oder so, mit dem man sprechen kann, der einen auch korrigiert, dass man hier sieht, bleibe ich aufrichtig und ehrlich oder mache ich mir was vor, weiche ich vor irgendetwas aus oder nicht. Das kann man an verschiedenen Punkten merken, warum das der Fall ist, aber grundsätzlich nimmt einem diese Entscheidung niemand ab letztlich, also helfen kann geben, aber der entscheidende Punkt ist, wie weit übe ich mich selber ein in Aufrichtigkeit mir gegenüber. Und das übe ich ja ein bei Aufrichtigkeit zu anderen Menschen in meinen Beziehungen, in der Familie, bei Freunden, bei Menschen, die mir näher stehen oder so, dass man da schon sieht, wie weit geht es mir um die Aufrichtigkeit und die Wahrheit und dann wird sich das auch dort auswirken.
Würde ich gerne gleich nochmal einhaken. Und zwar, Sie hatten das ja gerade angesprochen, dass wenn zwei Leute sich treffen und die erzählen von ihrer Wahrheit und die widerspricht sich, dann liegt einer falsch. Aber ich persönlich muss sagen, da fällt es mir ganz schwer, meinem Gegenüber zu sagen, du liegst falsch. Weil wenn der, das prüft das ja auch an seinem Gewissen, und der sagt, ich habe das in meinem Gewissen geprüft, die einzige Art und Weise, wie ich falsch liegen kann, ist, wenn ich mich irgendwie irre, aus Versehen. Aber dann ist doch die Wahrscheinlichkeit des Irrtums 50-50 für beide Parteien. Das ist doch ganz schwierig für mich zu sagen, du irrst dich. Also das würde ich ja mir gar nicht anmaßen wollen.
Selbstverständlich, soll man auch nicht zu schnell sagen. Das ist richtig. Nur 50-50 ist es natürlich nur statistisch und leer betrachtet. Jetzt müsste man im Einzelfall gucken. Es hat keinen Sinn, das so abstrakt zu definieren. Müssen wir jetzt konkret sehen, um welche Frage geht es? Wie sieht das dabei aus? Und dann kommt man der Sache schon näher. Unter Umständen muss man dann nochmal, also die Urkunden angucken und die Bücher und sehen, woran liegt es. An sich sind die Fragen ja alle irgendwo besprochen. Man muss also auch jemanden fragen, der davon vielleicht was davon versteht, dass man sieht, hier ist eine Frage, die ich formuliere, an dich hin und die kommt bei dir nicht vor oder die bringst du nicht unter. Oder ich ziehe aus dem, was du sagst, die und die Konsequenz und du musst doch zugeben, dass die eigentlich daraus folgen würde. Und die Konsequenz kannst du ja eigentlich nicht mitmachen. Also das gibt es nochmal. Zwischen den Religionen ist das nicht so einfach, da würde ich es auch gar nicht suchen. Da kommt es ja auch nicht in erster Linie darauf an, da jetzt jemanden zu bearbeiten, sonst kommt es auf ein Zeugnis abzulegen, was man selber sieht und Fragen zu beantworten, die dort kommen. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Dieses mit dem wahr oder falsch zeigt sich eigentlich deutlicher in ethischen Fragen zum Beispiel und das ist ja schon schwierig genug. Auch dort gibt es übrigens, um das auch nicht auszulassen, nochmal die Möglichkeit, dass auch in wichtigen Dingen, das hat für uns Katholiken hat das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, dass in auch ernsthaft gewichtigen Fragen Christen besten Wissens und Gewissens verschiedener Meinung sein können. Das war bei uns in St. Georgen ständig. Die einen jungen Männer, die kamen vom Bund und die anderen kamen vom Zivildienst und lagen sich immer in den Haaren. Und ich habe gesagt, ich benutze nicht meinen Lehrstuhl, um jetzt hier zu verkünden, wie ich die Sache sehe. Ihr könnt miteinander diskutieren und könnt das alles machen. Was ich nicht hören möchte, ist, dass derjenige, der nicht deiner Meinung ist, in deinen Augen als ein Christ zweiter Klasse erscheint. Denn das ist hier einfach nicht sagbar. Und diese Situation, die es in so einer ja wirklich nicht nebensächlichen Frage schon innerhalb also einer Konfession geben kann, da können Sie, kann man sich denken, was erstmal zwischen den Konfessionen sein kann und nochmal zwischen den Religionen, wo hier gar keine Basis zu erreichen ist. Muss ja auch nicht sein. Man kann miteinander sprechen, man kann füreinander beten und kann Licht gewinnen für die eigene Position in dieser Auseinandersetzung mit dem anderen. Und das gilt für beide Seiten. Und wer von beiden mag auch ein Stück weit nachdenklich werden und irgendwas dazulernen.
Also meine Frage wäre, wie würden Sie Wahrheit mit Zeit vereinbaren? Weil in unserer Welt gibt es sowas, was sich Zeit nennt.
Dass Sie was
nennen? Zeit.
Zeit, Time?
Ja, genau, Zeit.
Zeit. Ja, was meine ich jetzt mit der, was sind jetzt mit den Wahrheiten zu werden, mit der Zeit?
Ja, also bei diesem Beispiel könnte ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt auf dieses Abbild da gucke, dass ich das in verschiedenen Zeitpunkten mache.
Das ist auch bei vielen Dingen geht es einfach um die Zeit. Und ich sage, wenn wir jetzt jemanden anrufen in Kalifornien, dann wird er eine andere Uhrzeit sagen als wir hier. Das ist ja kein Problem.
Genau, aber zu dem Beispiel, wo ich sage A und der andere sagt nicht A, wie würde das dort mit der Zeit aussehen?
Zur selben, der Nicht-Widerspruchssatz sagt ja gerade, es geht um zur selben Zeit. Und unter der gleichen Rücksicht, unter dem gleichen Aspekt. Sonst kann ich natürlich haufenweise Gegensätze konstruieren, die gar keine sind. Das ist nicht das Problem. Sondern das war eigentlich hier vorausgesetzt. Das ist ja natürlich zur selben Zeit und auch im selben Verständnis. Wie eben bei meinem Beispiel, jetzt ist die Zahl der Sterne gerade oder jetzt ist sie ungerade. Da gibt es kein dazwischen, kein drittes. Hier kann nur eins von beiden wahr oder falsch sein. Bei anderen Punkten kann Verschiedenes sein, deswegen habe ich ja das extra diese drei Möglichkeiten gemalt.
Ja, genau, deswegen meinte ich die Frage. ja, also wie sieht es in unserer reellen Welt aus? Also gibt es die Wahrheit? Wie,
ja, selbstverständlich.
Ja oder nein? Oder? Okay.
Selbstverständlich. Es gibt doch haufenweise, weil zum Beispiel wahr ist, dass wir jetzt hier uns unterhalten über die Wahrheit. Das kann auch aus dem siebten Schleier der Gottheit her nicht geändert werden. Wenn einer behauptet, doch für Gott könnte das ganz anders sein, dann hat er das noch gesagt und kann sonst überhaupt nichts mehr sagen. Denn das würde dann für jeden Satz gelten. Also selbstverständlich gibt es also haufenweise Wahrheiten. Die Frage ist nur, wo liegen sie?
Ja,
Nicht? Und da hatten wir ja schon so ein paar Punkte gesagt, dass ich vorschlagen würde, bei Punkten, wo es unstrittig ist, sich wirklich darauf einzulassen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und dann kriegt man Geschmack dafür und lernt das dann und kriegt ein Gespür für Wahrheit oder nicht. Wie bei allen Dingen, gute Kunst anschauen und man kriegt ein Gespür für Kunst. Und ob das Fälschung ist oder ob das echt ist. Guten Wein trinken und man kriegt ein Gespür dafür, was da taugt oder nicht taugt. Und so ist es bei all den Punkten, sich einlassen auf das Richtige und Gute und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und dann wird man sensibel für Fälschungen, für Täuschungen, für Talmi.
Was aber, wenn ich jetzt Unvereinbarkeit konstatiere, der andere aber einen Widerspruch? Wie unterscheide ich beides voneinander?
Das muss natürlich ertragen werden. Einer von beiden hat dann hier nicht sauber gedacht. Und da kann man so abstrakt nicht sagen, wer, nicht? Wir reden ja oft aneinander vorbei, weil tatsächlich jeder an was anderes denkt dabei. Also man müsste wieder gucken, meinst du wirklich das, was ich meine? Man könnte versuchen, sich nochmal zu verständigen. Denn solche Debatten kann man ja sowieso nur in gegenseitigem Wohlwollen führen. Also es muss beiden um die Wahrheit gehen und man muss den anderen also irgendwie respektieren und am besten ihn auch mögen können. Und dann kann man solche Dinge klären, dass da vordergründige Missverständnisse verschwinden. Und dann bleibt vielleicht wirklich so ein Kern übrig zu sagen, das geht erstmal nicht. Und dann sollte man auch das an der Stelle dann jetzt abbrechen. Das hat keinen Sinn mehr zu tun. Jedenfalls heißt, ist das Ziel von solchen Gesprächen nicht, dass man hinterher einer Meinung ist, sondern jeder seiner Wahrheit und seiner Gewissenhaftigkeit vielleicht ein Stück näher gekommen. Also von vielen Diskussionen mit Freunden wie mit Gegnern weiß ich, dass wir hinterher deutlicher, zum Teil also verschieden sind, aber wir wissen es deutlicher, dass wir agree to disagree, das gehört dann einfach dazu, in einem Wachsen in der Wahrheit und im Eintreten für und dann sehen wir mal.
Ich möchte noch mal kurz meinen Vorvorredner aufgreifen. Mir scheint ehrlich gesagt dieses Dilemma nicht ganz gelöst zu sein, sei es nun vielleicht moralisches in der Entscheidung, ob man dann den Irrtum oder den unterstellten Irrtum ausspricht. Aber Sie haben ja selbst ein perfektes Beispiel gegeben mit diesen Sternen, also so völlig diametral entgegengesetzte Dinge, die aber ja nicht beweisbar sind. Wo ist da die Wahrheit? Hat dann die Diskussion darüber überhaupt einen Sinn? Darf man die führen? Oder ganz kurz noch, vielleicht auch so quantenmechanische Probleme wie Schrödingers Katze oder diese Bilder. Ja? Hat die Diskussion darüber dann überhaupt einen Wert, eine Substanz?
Das sind jetzt zwei ganz verschiedene also Situationen. Dass man da bei den Quantengeschichten einfach weiterdenkt, finde ich ganz toll, weil es uns ja neue Möglichkeiten öffnet und uns freimacht von falschen Alternativen, wo wir einfach der Sache nicht näher kommen. Und dann ist die Diskussion da überhaupt nicht verloren. Wichtiger ist mir der andere Punkt, wieso soll nur das wahr sein, was beweisbar ist? Das ist schon die Frage, was Wissen ist. Also wenn ich mit naturwissenschaftlichen Kollegen diskutiere, mache ich mir oft also den Spaß und ärgere sie damit, dass ich sage, sagen Sie mir mal, was Wissen heißt. Und dann kriege ich selbstverständlich zu hören, Wissen heißt, was man bewiesen hat, begründet hat. Da sage ich, das kann nicht stimmen, Herr Kollege. Wie viele Leute sind schon auf dem elektrischen Stuhl gestorben und hinterher durch DNA-Analysen rehabilitiert worden? Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig waren? Sie konnten es nur nicht beweisen. Dann regt sich der Kollege auf und sagt, das ist doch ganz was anderes. Sag ich, wieso ist das ganz was anderes? Wenn ich Sie nach einer Definition für Wissen frage, müssen Sie so antworten, dass es auf alles Wissen passt. Oder Sie müssen es näher spezifizieren. Und das wäre auch richtig, das zu spezifizieren. Es gibt nämlich schon seit Plato mindestens drei Sorten von Wahrheit, von Wissen. Das erste Wissen ist das alltägliche Wissen, gewusst das. Eine Schicht höher ist das Wissen der Technik bzw. der Ars, also der Kunde, der Kunst. Das ist gewusst wie. Dem Ingenieur ist nichts so schwer. Ne? Das ist also das zweite Wissen. Und dann gibt es das oberste Wissen, das ist gewusst warum. Das ist Wissenschaft. Und im Griechischen und Lateinischen ist das dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft. Heißt Episteme im Griechischen und Scientia im Lateinischen. Und von dort her gibt es dann so Vermischungen. Wenn ich also an wissenschaftliches Wissen denke, da muss bewiesen werden. schon im Zwischenmenschlichen gibt es kein gewusst warum. Ich weiß, warum wer verliebt ist, aber ich weiß nicht, warum jemand liebt, denn das ist eine Freiheitstat. Zwischen Personen ist das Höchste, was man wissen kann, dass das. Und ein bisschen wie ist natürlich auch nicht schädlich, das ist ganz gut. Aber warum spielt da eigentlich kaum eine Rolle? Im Umgang mit Sachen ist das Höchste das Warum. Denn wenn ich das Warum weiß, kann ich natürlich besser reparieren, außer wenn ich bloß das Erfahrungswissen des Wie habe. Medizin ist zum großen Teil Kunde. Man hat eben festgestellt, dieses Kraut hilft gegen Fieber und das andere gegen Durchfall. Warum wusste man nicht? Heute haben wir jetzt natürlich mit den ganzen Genkenntnissen oder so, sind wir da jetzt im Bereich des Was und des Warum drin, nicht? Aber vorher nicht. Ich komme also zur Sache zurück. Warum soll ich nicht debattieren, ohne dass ich Beweise vorlege? Ich debattiere und nenne Plausibilitäten, ich nenne Gründe, ich nenne Überlegungen, die mit hineingehören. Und die soll der andere mitnehmen, das ist ein Appell an sein Gewissen. In der Philosophie gibt es keine zwingenden Argumente. Weil hier jedes Argument ein Appell an das Gewissen und die Freiheit des anderen ist. Der hört das an und sollte sich verpflichtet fühlen zu sagen, tja, da ist tatsächlich was dran, da muss ich nochmal gucken. Ich kann Sie nicht zwingen. Unter Umständen kann ich Ihnen ein Argument so herlegen, dass Sie nichts dagegen sagen können. Aber da müssen Sie nicht zustimmen. Da können Sie immer noch sagen, da denke ich nochmal drüber nach, bis morgen fällt mir gegen den Kerl vielleicht was ein. Also es ist immer ein Freiheitsgeschehen, machen wir uns das klar. Wir sind nicht in der Mathematik und nicht in der Physik, sondern hier werden Argumente genannt. Und was heißt hier argumentieren? Argumentieren heißt, den anderen dazu zu bringen, eine Stellung einzunehmen, in der sich ihm zeigt, was sich mir gezeigt hat. So wie bei so, ich male Hilfslinien oder radiere was weg oder so und sage, guck mal, das und das. Und dann, wenn ich Glück habe, sagt er, ja, jetzt sehe ich es tatsächlich. So leuchtet mir das ein. Aber zwingende Beweise sind da nicht zu haben. Und im Dienst solcher Verständigung ist es sinnvoll, miteinander zu reden. Finde ich.
Aber jetzt als Einwand oder als Nachfrage, wenn die exakten Wissenschaften nicht Wahrheiten verkünden, warum verwendet ein Philosoph dann Begriffe wie gerade und ungerade und simple Rechenaufgaben, um Irrtum und Wahrheit zu illustrieren?
Weil auch diese Wissenschaftler hoffentlich auch ein bisschen Philosophen sind.
Ich habe mal eine Frage. Es gibt ja Wahrheit, die eher so Sachwahrheit ist. Also steht draußen ein Elefant vor der Tür, ich gucke nach, steht kein Elefant vor der Tür. Aber ich denke, worum es der Bibel geht, ist ja mehr so auch die moralische Wahrheit. Ist das moralisch gut oder böse? Können Sie vielleicht dazu was sagen? Also kann man zu gewissen Dingen feststellen, es ist wahr, dass Lügen nicht gut ist, es ist wahr, dass Ehebruch nicht gut ist. Weil heutzutage gibt es einen sehr starken moralischen Relativismus. Ich mache, wie ich gut, was ich gut finde.
Also als erstes möchte ich mir erlauben, Ihnen zu widersprechen und sagen, es geht in der Bibel nicht zuerst um Ethik, denn die ist so schon da, sondern es geht schon darum, dass sich hier Gott den Menschen zuspricht und dass wir von dort her eben das erfahren, was wir religiöse Wahrheit nennen, wie ich schon sagte. Also der Kern ist tatsächlich, das ist im Judentum spielt das keine Rolle, die Hannah Arendt berichtet, dass sie in der Pubertät, die war damals in Ostpreußen noch, Königsberg, sagte sie dem Rabbi, sie glaubt das Ganze nicht. Da hat der Rabbi gesagt, wer fragt dich, was du glaubst, halt dich ans Gesetz. Nee? Also das ist einfach eine andere Dimension, die dort da ist. Und im Islam haben sie auch, wir haben ein Gebot, dass es Gott gibt und dass der Koran dem Mohammed gegeben worden ist. Sonst gibt es da keine Glaubenssätze. Aber im Christentum gibt es Glaubenssätze. Das ist der Kern. Dann kommt allerdings jetzt auch nochmal die Ethik. Dazu möchte ich eben als Philosoph erstmal sagen, brauche ich die Bibel nicht. Das muss ich also so zeigen können, aber das ist auch eine Spannung zwischen den Konfessionen. Das sieht für mich als Katholik anders aus als für evangelische Christen, weil sie ja sagen, die Reformatoren, dass durch den Urfall unsere Vernunft so gestört worden ist, dass wir da nicht mehr zu einer sittlichen Wahrheit kommen. Das erklärt ja auch, warum leider unsere Kirchen nicht mehr in einer Stimme sprechen können in Fragen der Ethik in unserer Gesellschaft, was sehr betrüblich und bitter ist, aber eben nicht zu ändern ist. Nicht? Dass wir also meinen, man könnte durch Begründung, das nannte man früher Naturrecht, das Wort ist verkommen, weil es in der Neuzeit in einem anderen Sinn verwendet worden ist, dass wir sagen, ein göttliches Gesetz könnte man sagen, dass es das gibt, sittliche Grundeinsichten, die man den Leuten auch vermitteln könnte, behaupte ich. Mit Begründung auf, ich habe jetzt gerade, letzte Woche war ich einen ganzen Tag mit 100 Schülern und Schülerinnen zusammen zwischen 15 und 20 und wir haben diskutiert über die Menschenwürde, Quellen und Dimensionen der Menschenwürde. Halben Tag über Sexualität und deren Fragen. Und einfach zu versuchen, was zeige ich da, wo wird der andere bloß zum Mittel gemacht und wo ist es so, dass er hier auch als Person ernst genommen wird, dass er hier, wie Kant sagt, Selbstzweck ist. Und ein bisschen nehmen wir uns alle als Mittel. Ich bin ein Lehrmittel für Sie jetzt hier ein bisschen. Aber nicht bloß, denn Sie sind ja so freundlich und nett und klatschen noch so zwischendurch. Das macht man beim Waschmittel nicht, nicht. Also das ist schon der Unterschied. Aber nur zum Mittel gemacht, da kann man viel mit der Vernunft machen, während eben es Christen gibt, die sagen, nein, da kann man nichts machen, ich muss mich einfach an die Bibel halten. Wenn das so ist, dann muss man das tun, wie es in der Bibel steht. Da geht natürlich jetzt die nächste Diskussion los, wie lese ich die jetzt? Die ist zu einer anderen Zeit geschrieben und in einer anderen Kultur. Wer garantiert, dass das richtig übersetzt wird in unsere Verhältnisse? Da tauchen ganze neue Probleme wieder auf. Das Stichwort heißt Hermeneutik dann, also die Wissenschaft von der Auslegung, von der Interpretation, von der Übersetzung. Und dafür gibt es eigene Wissenschaften und Wissenschaften sind, wie wir wissen, vornehm ausgedrückt ein Diskussionszusammenhang. Das heißt, sie kriegen zu jedem Gutachten ein Gegengutachten. Das ist die Situation. Deswegen habe ich den Leuten immer gesagt, ich mache meinen Glauben nicht von den Exegeten abhängig. Es ist gut, dass man einiges da weiß. Aber ich kann mich doch nicht dem Wissenschaftler ausliefern, der in der nächsten Festschrift ein halbes Jahr später schon das Gegenteil schreibt von heute. Doch gründe ich doch nicht meinen Glauben drauf. Ne? Sodass man das ein bisschen kennen muss, aber leben tut man von woanders her dann an den Punkten. Und das würde ich hier auch so sagen. Also dieses Vertrauen, das Beten drum und vor allen Dingen nochmals das, wo ich es klar erkenne, das schon mal tun. Und dann, das sagen auch die Rabbinen so, der Lohn für eine Mitzwa ist eine Mitzwa. Das heißt, wenn ich eine gute Tat tue, kriege ich gleich die Belohnung dafür, dass ich die nächste tun kann. Heißt auf gut Deutsch, wenn man Gott den kleinen Finger gibt, ist er damit nicht zufrieden. Da hinten gibt es auch einen.
Ja, das passt jetzt vielleicht sogar ein bisschen noch zu der Sache mit der Moral, aber ich bin vorhin stutzig geworden, als Sie von dem guten Wein angefangen haben, weil das ist ja genau so ein widersprüchlicher Punkt. Der eine sagt, ich finde lieblichen Rotwein gut und der andere sagt, trockenen Weißwein. Und dann sagen Sie, es gibt immer eine übergeordnete Wahrheit, auf die man natürlich nicht kommt durch irgendwelche Diskussionen, aber genauso ist es ja mit der Moral. Der eine sagt, für mich ist es richtig, dass ich hier jetzt eine Tat begehe, die der andere moralisch verwerflich findet. Ist dann vielleicht die übergeordnete Wahrheit immer irgendwie eine ganz individualistische?
Da müsste ich in der alten Sprache sagen, nego paritatem, also dass man über Geschmäcker nicht streiten kann. Das ist ein alter Satz von der Antike her schon. Also deswegen geht es nicht darum, ich muss unterscheiden zwischen dem, was ich bevorzuge und dem, was in sich gut ist. Wenn der eine lieber trockene Weine trinkt und der andere lieber süße, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt zwischendurch Moden, dass man behauptet, man zeigt dadurch seine Kennerschaft, dass man nur irgendwelche Säuerlinge dazu sich nimmt. Nicht? Das andere schaut man darunter herab. Das sind aber Moden, das gilt nicht, sondern hier gilt es unter den Fachleuten zu gucken, was ist ein ordentlicher, sauberer Wein und was nicht. Und dann gibt es jetzt die Geschmäckerfrage und die Gesundheitsfrage, wem also jetzt besser und zu welcher Zeit und Gelegenheit weiß oder rot. Das ist also eine ganz andere Frage als die moralischen Fragen. Jetzt kommen wir zurück auf die moralischen Fragen. Bei den moralischen Fragen muss ich eben durchklären können, auch dort gibt es zwei Ebenen. Es gibt ja klassischerweise zwei Gewissensdimensionen. Das Ur- oder Prinzipiengewissen ich nenne das immer so die Vertikale in unserem Gewissen, und dann gibt es die Horizontale, das ist das Situations- und Wertegewissen. Dieses horizontale Gewissen, das wird durch die Imperative einer Gesellschaft vermittelt. Das sind die sogenannten gesellschaftlichen Werte, die man dort lernt, und die Normen, die in einer Kultur oder auch in einer Gesellschaftsschicht anders sind als in einer anderen. Die bewegen sich aber im relativ konkreten und kleineren Fällen, wenn ich auf die Prinzipien komme, die Grundsätze in der Vertikalen, dann trifft sich das. Das kann man dann auch zusammenstellen. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren ist sicher, ist er auch für viele von Ihnen ein Begriff, obwohl er immer noch viel zu wenig Begriff ist, bei uns Clive Staples Lewis, Lewis geschrieben, der mit dem Dienstanweisung an einen Unterteufel oder mit den Narnia Chronicles oder so. Der hat ein Buch geschrieben, 42, The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen, und setzt sich dort mit einem Englischbuch für die Oberstufe auseinander und zerpflückt das, weil es so völlig relativistisch ist, und hat dann am Schluss ein Kapitel dran gehangen, das hat überschrieben Tao, also T-A-O, ne? Und sammelt einfach aus der Encyclopaedia Britannica die Grundgebote, die sie in den verschiedenen Kulturen haben. Also wie geht man mit dem Alter um, wie ist es mit also Ehebruch, wie ist es mit Vergewaltigung und Mord und Totschlag? Und man stellt da eine durchgängige Einheit fest in allen Kulturen, dass man selber sich immer bemüht, sich daraus zu reden, wenn man in einer besonderen Situation ist. Davon kann man ausgehen. Die Frage ist, ob man jetzt nochmal den Abstand zu sich schafft, zu sagen, ist das wirklich so? Man kann wen anders fragen, oder die geistlichen Lehrer schlagen vor, angenommen, deine Situation, die hätte dein bester Freund, was würdest du dem raten? Denn im Raten sind wir ganz gut, weil uns das ja nicht wehtut, nicht? Und so gibt es also solche Tricks oder Rezepte, um da zu gucken, da klärt sich eine Menge dabei. Oder man kann sich fragen, zum Beispiel, wie werde ich in einem Jahr über meine Entscheidung heute denken? Von dort her habe ich immer gesagt, Gewissen ist sowas wie das Vermögen des zweiten Futurs. Heute Abend sind wir zusammen und dann sagt man, so jung kommen wir nicht wieder zusammen, jetzt machen wir einfach einen drauf. Was werde ich übermorgen über den Abend denken, den ich jetzt mir und einem Partner verpasst habe? Früher hat man dann gesagt, man muss denken, was man sich wünscht, auf dem Totenbett zu tun zu haben. Das ist klar, also da bereuen die Leute eigentlich nicht das Gute, das sie getan haben. Das ist ein Altherrenwitz zu sagen, man bereut dann am meisten die Versuchungen, denen man widerstanden hat. Das ist ein Witz, aber kein Ernst.
Eine Frage noch da hinten. Ich würde dann das auch langsam zum Ende bringen wollen. So, wir haben nachher noch mehr Zeit. Ihr habt nachher noch mehr Zeit, um auch Professor Spett direkt anzusprechen. Eine Frage da direkt noch. Ich hätte auch noch eine hier. Genau, aber sonst, wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach jetzt nach vorne. Ungefähr drei noch.
Ich kann gut nachvollziehen, dass es der Bibel nicht um moralische Wahrheit geht. Aber ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, was Sie sagen, wenn Sie meinen, es geht um Glaubenssätze. Also eine Wahrheit, die in Glaubenssätzen in einem Credo besteht, weil sie auch selber davon ausgegangen sind, dass wir eine personelle Wahrheit haben und in Jesus Christus gerade so eine Offenbarung, die ja eigentlich sehr selten ist, also ein wirklich, Gott redet uns mit dem göttlichen Du an in Jesus Christus, und deswegen würde ich eher sagen, es ist kein Glauben an, sondern ein Leben in Gott und ein immer in dieser Wahrheit, in dieser Wirklichkeit, die geschieht, die begegnet und nicht statisch ist. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich weiß nicht, was Sie gegen Statik haben. Ich bin ganz froh, wenn das Ding hier hält, nicht? Aber ich wollte eigentlich so sagen, bei Thomas von Aquin heißt es, wir glauben eigentlich nicht die Sätze, sondern wir glauben das, worauf sich die Sätze beziehen. Und genau das hat auch Luther gemeint. Ich habe ja vorhin Luther zitiert, nicht? Der eben sagt, der Christ tritt für Sätze ein, er liebt die Sätze. Und wer die Sätze aufhebt, der hebt das Christentum auf. Also gerade wenn ich mich auf Christus beziehe, bekenne ich mich zu dem Satz, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist nicht einfach ein Lehrer, das hört man ja oft, er ist ein guter Lehrer. Ich möchte den Lehrer erleben, was sie zu dem sagen würden. Der sagt, gründe dich ganz auf mich, sei sowas wie ein Rebzweig am Rebstock. Wenn man ein bisschen in sich reinguckt, wie kann ein Mensch zu einem anderen Menschen sagen, lebe und gründe dich ganz auf mich und aus mir? Der muss entweder verrückt sein oder abgründig böse oder er ist wirklich Gott. Also sowas muss man gucken, und da muss man einfach die Halbsätze wegstreichen, also Sätze großer Lehrer oder so, schmarren. das macht er nebenher auch noch, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass da einer rumläuft, ruft die Leute einfach aus der Familie und sagt, folgt mir. Der vergibt Sünden. Sagt, was fällt ihm denn ein? Und dann sagen die Leute, nein, das ist alles nachösterlich, spätere Gemeindeerfindung. Jesus hat doch nie oder so, der ging ja nur mit dem Blümchen rum und hat gesagt, nett zueinander. Keine Spur, keine Spur. Ach so, das Ding soll ich da hinhalten, ja. Also, das würde ich sagen. Und dieser Glaube an diesen Mann, der eben nicht bloß ein Mensch ist, kein Halbgott, ganz Gott, ganz Mensch, das wird in Sätzen geglaubt. Und deswegen gibt es im Christentum ein Credo, und da haben die sich zusammengerauft, 400 Jahre. Nicht? Weil vorher saßen sie vor dem Problem, was ist mit diesem Mann Jesus? Da bringt er uns das Vaterunser bei und betet es nie mit uns. Er sagt immer, mein Vater und euer Vater. Ja, wer ist denn das? Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, gucken wir mal ins Alte Testament rein. Das ist ja unsere Bibel. Und da findet er ein Buch der Sprüche, da kommt die Weisheit und sagt, mich schuf der Ewige als alles erste seiner Werke. Der Mann hieß Arius. Und darauf haben die Leute gesagt, aha, ja wunderbar, haben wir eine Lösung, er ist das Supergeschöpf. Und Hieronymus hat geschrieben, der Erdkreis wachte auf und war arianisch geworden. War noch der Papst übrigens und eine Handvoll Bischöfe. Alle anderen waren für diese Lösung. Und dann ging es nochmal 250 Jahre weiter, bis sie genau diese Klarheit rausgebracht haben, haben den Text extra erweitert. Jetzt heißt es, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Damit das wirklich klar war. Und wer da bloß sagt, wie können, der ist für mich die wichtigste Figur. Da sage ich, für mich ist meine Frau die wichtigste Figur. Trotzdem bin ich kein Ingridianer, sondern Christ. Nicht? Also was soll das? Nicht? Dass man da wirklich gucken muss, was ist es nun? Nicht?
Genau, dann noch zwei. Habt ihr noch persönlich Fragen?
Ja, meine Frage bezieht sich nochmal, sagen wir, auf die subjektive Seite von Wahrheit. Wie beurteilen Sie denn subjektive Wahrnehmungen und daraus resultierende Aussagen? Vielleicht anhand eines einfachen Beispiels. Nehmen wir einen Mann, der wiegt 150 Kilo. Aus meiner Sicht ist das nun eher ein kräftiger Bursche, während mir ein Sumo-Ringer sagen würde, das ist ein schlanker Mensch. Nun passt dieses Bild eben nicht ganz. Jetzt gehe ich aus meiner Ecke raus, einmal drumherum, und für mich bleibt dieser Mensch gleichermaßen kräftig. Ich müsste also in diesen Sumo-Ringer reinsteigen, um ihn anders zu sehen. Nun tue ich das, nehme ihn als dick wahr, steige wieder in meine Position zurück und er ist wieder, also verstehen Sie, was ich meine? Diese subjektive Wahrnehmung kann doch, also muss doch zwangsläufig oft verhindern, dass man zu einer Wahrheit kommt.
Ja, selbstverständlich. Also es gibt die Punkte, wo, also es gibt keine Wahrheit außer für Subjekte. Aber selbstverständlich muss ich immer mitwissen, dass hier meine Färbung und mit eine Rolle spielt und nicht bloß ich es mit der Sache rein in sich zu tun habe, sondern mit der Sache bezogen auf mich. Und das kann ja verschiedene Formen annehmen, dass ich nie alles sehen kann dann, sondern eben ich sehe das eine und bezahle das mit dem Nichtsehen anderer Seiten. Das gehört nochmal mit dazu und deswegen kommt es darauf an, wie weit ich eben meine subjektiven Eindrücke jetzt hinstellen würde als die Wahrheit. Das sollte man ja auch nicht unbedingt so tun, wo das klar ist. Das hängt immer von den, deswegen, das ist ja der Vorrang der Wissenschaft, wenn ich eben aus der Kälte reinkomme, dann ist mir ganz anderes was warm, als was das Thermometer zeigt oder umgekehrt. Dass hier das Subjekt eine erhebliche Rolle spielt, bei vielen Dingen ist völlig wahr. Die Frage ist nur, ob ich so weit gehen darf wie heute, dass die Leute sagen, die ganzen ethischen Urteile sind ja nur Resultat von persönlichen Erfahrungen und sind ja nur subjektiv. Ich muss also kämpfen dafür, dass es immer Subjekte sind, und dass es reine Objektivität überhaupt nicht gibt. Objektivität heißt ja wörtlich entgegengeworfen. Wo Sie niemand haben, dem was entgegengeworfen wird, kann es gar kein Entgegengeworfenes geben. Es gibt nichts, was nicht für ein Subjekt da sein muss. Also die bloße Berufung darauf, dass da subjektiv auch was dran ist, ist überhaupt kein Argument, weil es eine reine Objektivität gar nicht gibt. Es gibt immer nur Subjektobjektivität. Und jetzt muss man gucken, wie weit das eingrenzt oder wie weit das anfängt zu verfälschen und wo es nicht stimmt. Und dafür hilft am besten, man redet miteinander. Wie bitte? Bitte? einerseits, andererseits auch ein Mehr an Subjektivität. Und das macht gar nichts aus. Warum nicht? Ich weise darauf hin, dass wir alle, ich habe es auch noch bis vor 3 Jahren gemacht, bis ich sah, dass der Louis sich an einer Stelle verbessert hat, wir reden alle immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Kein Mensch sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wir suchen den größten gemeinsamen Nenner natürlich. Also der größte gemeinsame Nenner zum Beispiel zwischen 8 und 12, der kleinste gemeinsame Nenner ist 1. Da müssen wir weiter gar nicht reden. Der Teiler oder Nenner. Ne? Der zweite ist die 2. Muss man auch nicht suchen. Nein, wir suchen den größten. Und der größte ist natürlich bei 8 und 12 die 4. Ne? 2 mal 4, 3 mal 4. Wir suchen das kleinste gemeinsame Vielfache. Das ist 24 in dem Fall. Aber wir suchen in Wirklichkeit den größten gemeinsamen Nenner. Warum reden wir immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner? Weil wir so beeindruckt sind, was schon beim größten gemeinsamen Nenner alles verloren geht. Deswegen kommt es nicht darauf an, eine reine Objektivität herauszusuchen, den größten gemeinsamen Nenner, sondern auch den Reichtum und die verschiedenen subjektiven Sichten zusammen mitzunehmen. Auf so etwas müsste es auch hinauslaufen zwischen den Konfessionen. Nicht die Katholen lassen Maria weg, was wir jetzt schon zu 2/3 getan haben oder 3/4 aus lauter Nettigkeit, nicht? Und sie lassen wieder was anderes weg oder so, nicht? Sondern dass man gerade sagt, jeder bringt das ein, was er hat, weil die gemeinsamen Reichtümer es ausmachen. Und nicht die Verringerung auf das, wo wir dann also diesen größten, aber so ach so kleinen gemeinsamen Nenner finden. Es nimmt also die Objektivität zu, das ist wahr, aber hoffentlich auch die Subjektivität, der Reichtum. Das hatte ich mit dem Bild gemeint, dass jeder von uns eine Facette auf die ganze Welt ist. Und der da ausfällt und nicht kommunizieren will, in alten Sprache hätte man gesagt, weil er lieber in die Hölle gehen will oder so, nicht? Dann fehlt diese Stimme allen. Bleibt etwas von der Wirklichkeit, von der Fülle der Wirklichkeit allen vorenthalten, weil er sich vorenthalten hat, er oder sie, den anderen. Deswegen legt mir dran, nicht bloß die Objektivität, sondern die Subjektivität, dass die hineingehören würde.